Seien Sie herzlich gegrüßt. Ich denke, Sie alle kennen, entweder aus eigener Anschauung oder doch von Abbildungen her, das grandiose Barockbauwerk Ludwigs XIV., das Schloss zu Versailles. Weniger bekannt ist, was eigentlich der Grund war, dieses Schloss zu bauen. Es gab nämlich bereits einen Sommersitz der französischen Könige in Saint-Germain. Aber wenn man in Saint-Germain war, dann sah man den Kirchturm von Saint-Denis. Und unter dem Kirchturm von Saint-Denis wurden die französischen Könige beigesetzt. Und so hatte er von seiner Sommerresidenz im Grunde immer den Platz vor Augen, an dem er einmal beerdigt sein würde. Und das wollte er nicht, und deshalb hat er in souveräner, barocker Manier, absolutistisch verfügt, dass in den Sümpfen außerhalb von Paris dieses grandiose Versailles gebaut wird. Versailles also ein Denkmal der Flucht vor dem Tod. Das scheint häufiger üblich gewesen zu sein. Meine Frau und ich waren in diesem Jahr ein paar Tage in Regensburg und haben dort das Schloss der Familie Thurn und Taxis besichtigt. Und bei der Führung wurde uns gesagt, der Fürst habe verfügt, die Krypta, die Beerdigungsstelle, solle in dem nebenliegenden Kloster untergebracht werden, aber so, dass sie nicht einsehbar sei von den Wohnern. Da haben sie dasselbe. Haben Christen das nötig? Ich habe heute Abend zwei größere Kapitel. Das erste soll heißen Biologie und Bibel. Biologie und Bibel. Ich möchte Sie am Anfang einladen zu einem Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einmal mit mir vor, es wäre möglich, sämtliche Krankheiten hier auf Erden abzuschaffen. Es gäbe keinen Krebs mehr und keinen Herzinfarkt und AIDS nicht und Alzheimer nicht. Das wäre alles fort. Keine Krankheit mehr. Weiter, es wäre möglich, jeden gewaltsamen Tod, der von außen über einen kommt, abzuschaffen. Jeden terroristischen Tod, jeden Tod bei einem Unfall, bei einem Mord, bei einem Krieg, bei einer Naturkatastrophe. Also Welt ohne Krankheit und Welt ohne Gewalt. Wäre das auch eine Welt ohne Tod? Also ganz gewiss gäbe es einen Hagel von Nobelpreisen für all diejenigen, die das fertig gekriegt haben, auf medizinischem, hygienischem Gebiet. Aber es wäre dann sicher nötig, dass Ärzte Totenscheine unterschreiben. Und da müsste drunter stehen, natürlicher Tod, Alterstod. Das ist ja heute nicht üblich und offenbar auch nicht beliebt bei Ärzten. Ich weiß, dass bei meiner Schwiegermutter, die mit über 90 Jahren gestorben ist, das war einfach zu Ende. Sie wollte nicht mehr. Die Ärztin sich allergrößte Mühe gegeben hat, Krankheiten zu formulieren, an denen der Tod eigentlich läge. Natürlich kommt ein Tod immer durch Krankheiten, aber auch da, wenn man eine Welt ohne Krankheit hätte, wäre sie nicht ohne Tod. Der natürliche Tod, der Alterstod würde dann das Feld besetzen. Man könnte sich ja mal fragen, wo beginnt denn eigentlich das Sterben? Das ist nun kurios, das Sterben beginnt da, wo das Leben beginnt. Wo beginnt das Leben? Wo die Samenzelle sich mit der Eizelle verbindet und dann entsteht das Wachstum. Und Wachstum ist Leben, Zellteilung. Nur mit den Zellteilungen ist das so eine Sache, das ist ein Countdown. Die Zahl der Zellteilungen ist endlich. Da treffen sich zwei Freunde, der eine steigt aus dem Omnibus, sie haben sich 10 Jahre nicht gesehen. Einer sagt zu dem anderen, Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert. In Wirklichkeit, bis auf die Gehirnzellen, ist da biologisch ein völlig neues Exemplar, das da aus dem Omnibus heraussteigt. Die Zellen sind allesamt ausgetauscht. Dann kann man sich auch vorstellen, was Altern heißt. Es werden eben nicht mehr so viele neue Zellen produziert, wie alte absterben. Und dann funktioniert die Leber eben nicht mehr ganz so gut. Es ist also eine Zeituhr in uns eingebaut und sie beginnt zu laufen in dem Augenblick, wo Zeugung und Empfang empfänglich stattfinden. Der Tod ist also in unserem System immer schon da. Und als Versailles bezogen wurde, bevor Ludwig der 14. dort unter Marschklängen einzog, war der Tod schon da und wartete auf ihn. Karl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt, in unserem biologischen System ist das so, alle Wesen, die sich vermehren, müssen auch sterben. Das leuchtet ja sofort ein, sonst wäre die Welt voller Kaninchen. Und andersherum, alle Wesen, die sterben, die haben auch die Fähigkeit, sich zu vermehren. Wenn das nicht der Fall wäre, würde mit einer Generation eine Art gleich aussterben. Aber so gehört in unserem System Leben und Tod zueinander. In Unterweissach auf dem Friedhof gibt es einen eindrücklichen Grabstein. Da kommen zwei Felsblöcke aus dem Boden heraus und sie bilden miteinander so etwas wie eine Zange. Und zwischen diesen beiden Seitenstücken, da ist ein Stein, der ist geformt wie ein Ei. Nun wissen wir, ein Ei ist einmal das Symbol des Lebens, aber ein Ei, etwa ein rohes Ei, ist ja zugleich höchst empfindlich. Und auf diesem Ei steht der Satz, mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen. Das ist ein ehrlicher und wahrhaftiger Grabstein. Das ist unsere Situation. Die alten Römer sagten, wenn man seine Hände anschaut, Sie können ja mal in Ihre Handflächen hineinschauen, dann sieht man dort mehrere Linien. Ja, auf jeden Fall sehen Sie drei lange Linien. Es gibt natürlich individuelle Verschiedenheiten. Wenn Sie jetzt diese drei mit einer vierten verbinden, ansatzweise ist die ja auch da, dann hat man rechts ein M und links ein M in der Hand. Und die Alten sagten, das heißt Memento Mori. Es ist dir in die Hände geschrieben, Mensch, du musst sterben. M.M. Das sind so einige Dinge, wie sie uns vom Biologischen her begegnen. Unsere Welt ist so konstruiert, unsere gefallene Welt, wie wir jetzt sagen können, dass Leben und Tod einander wechselseitig zugeordnet sind, wie siamesische Zwillinge. Ich möchte jetzt in einem ersten Abschnitt einige Spitzensätze der Bibel mit Gedanken der Biologie konfrontieren. Da werden Sie merken, die gehen nicht einfach ohne weiteres glatt Hand in Hand. Es gibt da ein Knistern. Sie sind nicht ohne weiteres kompatibel. Ich nehme den ersten Satz und der heißt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn man biologisch fragt, ein Laie wie ich, der greift natürlich dann zum Lexikon und schaut unter Leben nach. Und da findet er einen umfangreichen Artikel und da steht was von Stoffwechsel und Fortpflanzung und Wachstum und anderen schönen Sachen, die alle Charakteristika des Lebens sind. Aber dann gibt es einen Pfeil und das steht im Übrigen hier Artikel Tod. Da nimmt man einen anderen Band seines Lexikons und da guckt man bei Tod nach. Und da stehen nun wesentlich Aussagen darüber, dass die Merkmale, die wir gerade genannt haben, zu Ende gehen. Und im Übrigen schaue den Artikel Leben. Das heißt, biologisch gesehen definieren sich auch im Lexikon Tod und Leben wechselseitig. So wie rechts da ist, wo der Daumen links ist. Sie definieren sich aneinander. das verwundert uns nicht. Aber verwunderlich ist, was im Neuen Testament steht. Da wird nämlich eine dritte Größe eingeführt. Nicht eine Definition aneinander, sondern wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, der ist eben im Tod. Der Tod und das Leben, sie werden an Gott definiert. Nun ist es ja normalerweise für uns so, Lebende, das sind wir hier drin. Wir können miteinander denken, der Herz- und Lungenkreislauf funktioniert, wir können miteinander kommunizieren, wir sind also Lebende, wir hier drin. Und die Toten, die liegen einige hundert Meter Luftlinie von uns entfernt draußen. Leben und Tod schiedlich und friedlich getrennt. Wenn aber dieser Satz gelten sollte, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, der ist tot, dann würde sozusagen durch die Tür von außen die Linie des Todes hereinkommen und durch den Saal laufen. Stelle mir mal eine große Evangelisation vor. Den Saal laufen und Menschen auseinander dividieren. Da gibt es Menschen, die stolz darauf sind, jahrelang keine Medikamente und keinen Arzt benutzt zu haben und nach biblischem Urteil leben sie überhaupt nicht. Denn sie haben den Sohn Gottes nicht. Da kann man also kerngesund sein und doch am Leben vorbei existieren. Und umgekehrt, da können Menschen schon Jahrzehnte tot sein. Wer aber den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und sie leben. Ganz merkwürdig, wie hier unser biologisches Denken von dem biblischen durchkreuzt wird. Vital lebendige Menschen sind Tote und Tote sind Lebende. Es kommt also für das biblische Denken alles darauf an, dass jemand den Anschluss ans Leben hat und das Leben ist für das biblische Denken eine Person, den Anschluss an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Also heißt die erste Frage, die man stellen muss von der Bibel, leben Sie überhaupt? Jetzt fangen Sie nicht an, Ihren Puls zu fühlen. Das ist kein Argument. Leben Sie überhaupt heißt, haben Sie Kontakt mit dem, der das Leben ist. Sind Sie im Lebenselement und damit im Leben? Das wäre der erste Satz, Biologie und Bibel. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Also unter Leben müsste stehen, Kommunikation, Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und der Tod müsste stehen, Trennung von dem Sohn Gottes. Zweiter Satz. Wir sind vom Tod ins Leben gekommen. Ja, das ist für die Biologie auch ein merkwürdiger Satz. Denn biologisch gibt's ein Gefälle vom Leben in den Tod. Da ist der Geburtsschrei schon unterwegs zum Sterbeseufzer und das ist eine Einbahnstraße. Es hat ein kluger Mann einmal von gerichtetem Leben gesprochen. Damit wollte er sagen, das Leben hat eine unumkehrbare Richtung und in dieser Richtung meldet sich gleichzeitig so etwas wie Gericht. Ein Gefälle zum Tod hin. Biblische Denken sieht die Dinge offenbar völlig anders. Da wohnen alle von vornherein in einer Landschaft, die man Tod nennen muss. Also ich versuche mal ein schwäbisches Wort. Alle wohnen im Todesgästle. Was ist die Adresse, unter der man geboren wird und sein Leben beginnt? Man wohnt im Todesgästle. Und was ist das Entscheidende im menschlichen Leben? Dass es eine radikale Umsiedlung gibt. Eine Umpflanzung, eine Umtopfung. Also vom Todesgästle, was wollen wir sagen? Ich habe in Münster in Westfalen studiert und da gab's eine Himmelreichsallee. Da hat der Theologe Karl Barth gewohnt. Also vom Todesgästle Umsiedlung in die Himmelreichsallee. Und dann wohnt man kann es noch biblisch anders sagen, in Christus. Das ist die neue Adresse. Wir sind vom Tod, von der Todeswirklichkeit, in der wir schon geboren werden, zum Leben gekommen. So herum. Bei einem Arzt kann es sein, dass er nach einer schweren Operation in der Nacht die Stationsschwester anruft oder deren Vertreterin. Lebt die Lunge noch oder ist sie schon tot? Lebt sie noch oder ist sie schon tot? Wie muss man biblisch fragen? Ja, lieber Freund, leben Sie schon? Oder leben Sie endlich? Sind Sie schon umgesiedelt aus jeder Kontaktlosigkeit, jeder Beziehungslosigkeit zu Jesus Christus in die Himmelreichsallee? Leben Sie schon? Dritter Satz. Siehe, ich war tot. Der Offenbarung des Johannes sagt, dass der Auferstandene. Siehe, ich war tot. Normalerweise können wir von dem Tod nur in zwei Zeitformen sprechen. Einmal in der Gegenwartsform, im Präsens. Wir sagen von Menschen, sie sind tot. Wir sagen das klagend. So wie ich sagen muss, meine Eltern, sie sind tot. Präsens. Und von uns allen sagen wir in der Zukunftsform, im Futur, wir werden einmal tot sein. Das ist eine Frage der Zeit. Wir werden einmal tot sein. Also man kann im Präsens und im Futur vom Tod reden. Und das Erregende an diesem Satz ist, dass da jemand in der Vergangenheitsform vom Tod spricht. Siehe, ich war tot. Und den Tod habe ich hinter mir. Das ist passé, das ist erledigt. Was ist denn schon mit dem Tod? Und das ist nicht eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, sondern der Präzedenzfall, der etwas ganz Neues in die Welt setzt. Wir haben das mal in einem Hauskreis besprochen. Da war ein Ingenieur, ein Computerfachmann, der sagte, wenn das so ist, dann müsste ich formulieren, das Ganze ist neu programmiert. Wenn der eine sagen kann, ich war tot, dann ist das Gefängnis tot grundsätzlich durchbrochen, durchstoßen. Ich war tot. An dieser Stelle kann man auch den Grundunterschied sich klar machen zwischen Philosophie, man könnte auch sagen zwischen Philosophie, Religion einerseits, und dem Christenglauben andererseits. Es gehört zu jeder anständigen Philosophie, dass sie Auskunft gibt über den Tod, dass sie eine Anschauung vom Tod hat. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Also bei dem Philosophen Plato ist das zum Beispiel so, der Mensch, wenn er lebt, dann ist er als Geistwesen eingefangen in den Körper des Materiellen, so wie ein Adler, den man in einen Käfig gesteckt hat. Leben ist jenes Verdammtsein dazu, dass das geistige Ich im materiellen Gehäuse eingesperrt ist. Was ist dann der Tod? Der Tod ist nach diesem philosophischen Entwurf der große Befreier. Da entfaltet der Adler seine Flügel und steigt auf der Sonne entgegen. So etwa bei Plato und bei den alten Griechen in Variation. Im 20. Jahrhundert im Existenzialismus, da hatten wir ein ganz anderes Modell. Da hieß es, der Tod ist die Hebamme zu eigentlichem Leben. Das Modell lief also so. Wie wäre das, wenn jemand Ihnen verbindlich sagen könnte, übermorgen müssen Sie sterben? Verbindlich. Wie würde man den morgigen Tag gestalten? Übermorgen müssen Sie sterben. Ich denke, eine ganze Menge von dem, was wir normalerweise dann für morgen planen würden, unter den Tisch fallen. Das ist doch alles dummes Zeug. Das ist nur alles wirklich nicht mehr dran. Unser Leben würde in eine letzte Konzentration geraten. Die Existenzialisten sagen, dann lebt man eigentlich. Eigentliche Existenz wird durch die Hebamme Tod ermöglicht. Lebe so, wie du gelebt haben möchtest, wenn du morgen sterben musst. Das gibt dem Leben eine ungeheure Konzentration. So die Philosophie des Existenzialismus. Und so ist es überall in den Philosophien, dass man eine Anschauung, eine Ansicht, ein Bild vom Tod hat. Im Neuen Testament geht es nicht um eine Anschauung, sondern im Neuen Testament wird eine Tat Gottes berichtet und erzählt. Nicht ein Modell, sondern ein Faktum des Todes Tods. Da wird berichtet, dass an einem bestimmten Tag unserer Weltgeschichte, wir würden sagen an einem Sonntag, zu einer bestimmten Stunde am frühen Morgen, an einem bestimmten Ort, in einem Felsengrab, das etwas außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem lag, an einer bestimmten Person, Jesus von Nazareth, New Age eingetreten ist. Die neue Zeit, das ist absolut die Wende der Weltgeschichte. Dort und da, an dem und dem, hat es sich ereignet. Es geht nicht um Anschauungen, um Modelle, wie man den Tod verstehen und interpretieren kann, sondern es geht darum, dass da etwas geschehen ist. Nämlich, der Schwabe Riedmüller hat das sehr plastisch formuliert, des Todes Tod. Da wurde der Tod selbst tödlich getroffen. Ich habe von einem Indienreisenden einmal eine eindrückliche Geschichte gehört. In Indien gibt es viele Darstellungen des Gottes Shiva. Und er hatte festgestellt, dass es da auch Darstellungen gibt, in denen Shiva sehr merkwürdig dargestellt wird, nämlich mit Backen, so wie ein Hamster sie hat. Und mit einem dick aufgeblähten Kopf, wie ein Huhn, das gerade gut frühstückte. Und dann fragte er Inder, wieso stellt ihr euren Shiva so seltsam dar? Und dann erzählen sie eine tiefsinnige Legende. Ja, ganz am Anfang, da gab es einen Teich. Und in dem Teich, da war die Weltenbrühe und die Ursuppe. Alles war noch flüssig. Und um den Teich herum standen die Götter und fingen an, in der Ursuppe zu rühren, so wie die Frauen, die Milch geschlagen haben und darin gerührt, damit Butter draus wurde. Damit aus dieser Flüssigkeit eine formbare, gestaltbare Masse wurde. So sitzen die Götter an dem Teich und rühren in der Ursuppe. Und Shiva steht abseits an einen Baum gelehnt, betrachtet sich das und stellt fest, dass bei dem Rühren Gift entsteht. Das Weltengift, das einmal alles durchziehen und zersetzen wird wie eine Säure. Da packt den Shiva das Mitleid und er wirft sich auf den Bauch und er robbt an den Teich heran und beginnt zu schlürfen und saugt das ganze Weltengift. Ja, dann haben sie es. Dann haben sie die dicken Backen und dann haben sie den dicken Kopf. Und er schafft also eine gigantische Deponie für das Weltengift. Und ist das ja mit den Deponien so eine Sache? Das wissen wir alle. So ein Salzbergwerk ist ja ganz stabil, es darf nur kein Erdbeben geben. Dann schüttet die Deponie das wieder empor, was da unten verborgen war. Aber Shiva macht eine Deponie. Shiva denkt nicht daran, das Weltengift herunterzuschlucken, denn das wäre auch für Shiva tödlich. Shiva ist also nicht nur mitleidig, sondern er ist auch vorsichtig. Da sagte dieser Reisende, da war es für mich eine Kleinigkeit zu erzählen, was die Mitte des Evangeliums ist. Nämlich Jesus Christus hat den Tod nicht nur zu einer Deponie versammelt, sondern er hat das Gift heruntergeschluckt. Er hat das Gift heruntergeschluckt und das war auch für ihn tödlich. Aber das Weltengift hat nun seine Energie verbraucht. Es ist nichts mehr dran. Es ist nichts mehr damit. Und der Gestorbene wurde aus dem Tod hervorgerufen. Das Weltengift ist nicht deponiert, sondern endgültig entsorgt. Das ist die Geschichte von Karfreitag und Ostern und das ist wirklich neue Zeit, New Age. Siehe, ich war tot, es ist wichtig. Christliches Denken kreist um diese Tat Gottes. Es geht nicht um Anschauungen, ob der Tod natürlich ist oder nicht natürlich, ob man ihn ins Leben integrieren kann, wie für die Frau Kübler-Ross immer empfiehlt, oder ob man das nicht kann. Das ist alles das Thema nicht. Das Thema ist, dass der Tod selber durch eine Tat Gottes tödlich getroffen wurde und dass von daher eine neue Zeitrechnung beginnt. Füge einen Gesangbuchsatz dazu. Lässet auch ein Haupt, ein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Lässet auch ein Haupt, ein Glied. Die ganze Geschichte ist plausibel. Das Glied ist eben angewachsen. Also es könnte passieren, dass ich eine meiner Folien vergesse oder meine Armbanduhr. Aber dass meine linke Hand hier beim Schluss der Veranstaltung auf dem Podium liegen bleibt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Die ist einfach angewachsen und lässt auch ein Haupt, ein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Und das ist ja diese Grundaussage des Neuen Testamentes. Wir gehören zum Leib Christi, sind Glieder am Leib Christi. Das ist nicht eigentlich ein Bild, sondern eine Realaussage. So wie der irdische Jesus einen Leib hat, so hat er auferstanden einen Leib aus lebendigen Menschen. Und die sind angewachsen und die zieht er mit. Martin Luther hat sich schöne Gedanken gemacht über die Geburt. Und da sagt er, wenn eine Hebamme sieht das Köpfchen bei der Geburt, hat das Licht des Tages erblickt, dann sagt die Hebamme, nun ist alles geschafft. Was an dem Köpfchen sonst noch dran hängt, Ärmchen und Beinchen und all solche Sachen, die werden einfach mitgezogen, wenn der Kopf da ist, wenn die richtige Lage da ist, und das ist die Lage, dass der Kopf zuerst kommt. Und dann sagt Luther, unser Haupt, Jesus Christus, der ist durch den Tod durch. Und jetzt gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, dass wir im Tode bleiben könnten. Wir werden mitgezogen. Lässet auch ein Haupt, ein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Luther sagt, mit dem rechten Bein sind wir schon aus dem Grab raus. Der Kopf ist durch. Es ist vulgär ausgedrückt, das ganze Evangelium. Das Haupt hat das Leben erreicht und was zum Haupt gehört, das wird mitgezogen ins Leben hinein. Das Ganze kann man zusammenfassen in einer Regierungserklärung. Jesus Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das will er. Das will er auch über uns allen. Es soll keiner im Tode bleiben. Es ist nichts mit dem Todesgästle. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Biologie und Bibel hieß diese Folie. Jetzt habe ich eine nächste, die habe ich überschrieben, Menschentod und Christentod. Nicht, als ob die Christen keine Menschen wären. Aber sie sind unter den Menschen doch besonders Qualifizierte, nicht von sich selber aus, sondern sie sind eben solche, die Lebensbeziehung zu dem auferstandenen Jesus Christus haben. Und ich stelle eine erste Frage, 2.1, was geschieht, wenn Menschen sterben? Und will zwei Modelle nennen, das Modell von Rudolf Virchow und das Modell von Sir John Eccles. Rudolf Virchow war um 1900 in Berlin in der Charité eigentlich der Papst unter den Medizinern. Und er hat ganze Generationen geprägt. Und es gibt von ihm ein geflügeltes Wort. Ich habe so und so viel Hunderte, Jahrtausende von Menschen seziert. Eine Seele habe ich nicht gefunden. Rudolf von Virchow ist sozusagen der große Vertreter einer mechanistisch-materialistischen Medizin. Der Mensch ist, wenn man jetzt an seinen Geist denkt, sein eigentliches Ich denkt, seine Person denkt, die Summe seiner Funktionen, die sich im Hirn zusammenziehen. Also eigentlich ist der Mensch das Hirn, die Summe seiner Nervenfunktionen und deren Zusammenspiel. Das ist der Ansatz von Rudolf Virchow. Lassen wir den Rudolf Virchow mal einen Augenblick stehen und fragen, ja, was geschieht denn eigentlich, wenn Menschen sterben? Das Erste, was bei einem Menschen erlischt, wenn das ein normales, langsam abschreitendes Sterben ist, ist, dass das Auge seine Fähigkeit verliert. Friedrich Schiller war ja bekanntlich Arzt von Hause aus. Und es gibt ja die berühmte Ballade von den Kranichen des Ibikus. Der Ibikus wird erschlagen, aber er lebt noch. Und da zieht ein ganzer Schwarm von Kranichen über ihn hinweg und er macht sie zu seinen Zeugen. Und an der Stelle heißt es, er hört, schon kann er nicht mehr sehen, die wilden Vögel schrecklich krähen. Er hört, schon kann er nicht mehr sehen. Das heißt also, nach diesem Modell ist das Erste, was eintritt, Nacht, Finsternis. Da, wo ich nichts mehr sehen kann, bei einem Sterbenden tritt Finsternis ein. Was dann noch eine ganze Zeit lang funktionsfähig bleibt, wir kommen daher nochmal drauf zurück, ist das Hören. Das Hören. Die Frage ist, was so jemand dann zu hören bekommt. Darüber müssen wir noch einmal nachdenken. Goethes erstes Wort soll, Goethes letztes Wort ist nicht sein wirklich letztes, wir kommen noch drauf. Aber das berühmte letzte Wort bei Goethe heißt mehr Licht. Und man hat da tiefe Symboldeutungen hineingebracht. Ich glaube nicht, dass da tiefe Symbole drinstecken, sondern er erlebte, dass am helllichten Tage es so dunkel wurde, weil sein Auge nicht mehr arbeitete. Mehr Licht. Das nächste ist dann, wenn das Gehör auch nicht mehr arbeitet, dass es totenstill wird. Was dann noch eine ganze Zeit in Aktion bleibt, ist der Tastsinn. Und von daher gibt es Goethes wirklich letztes Wort. Das ist fast amüsant. Seine Schwiegertochter sitzt an seinem Sterbebett und da sagt er, Frauenzimmerchen, geb sie mir ihr liebes Pfötchen. Frauenzimmerchen, gib sie mir, ihr liebes Pfötchen. Er wollte etwas haben, an dem er sich festhalten konnte. Etwas Warmes, Lebendiges. Es war dunkel geworden. Es war totenstill geworden. Wenn der Tastsinn aufhört, kommt zur Nacht und zur Stille die absolute Leere. Nichts mehr greifen kann, ist alles leer. Und dann, nach dem Modell von Rudolf Virchow, tritt das Nichts ein. Nacht, Stille, Leere und dann das absolute Nichts, auf das nichts folgt. Das war das Modell Rudolf Virchows. Der andere, den ich nennen will, Sir John Eccles, ist noch nicht lange verstorben. Er war ein Nobelpreisträger, ein australischer Hirnphysiologe. Und Sir John Eccles hat ein ganz anderes Modell aufgestellt. Er sagt, das Ich des Menschen, die Person des Menschen, der Geist des Menschen, die Seele des Menschen, ist alles dasselbe. Das ist eins. Aber die Physis, der Körper des Menschen inklusive seines Gehirnes, ist etwas anderes. Das sind zwei Wirklichkeiten. Einerseits das personhafte Ich, der Geist, und auf der anderen Seite der ganze körperliche Apparat zusammengefasst im Gehirn. Er hat sogar ein Liaison-Gehirn, ich sag mal postuliert, also angenommen. Das Liaison-Gehirn war ein Teil des Hirns, das die Aufgabe hatte, die Impulse, die vom Geist kommen, zum Körper herüberzuleiten, die Verknüpfung der Geschichte. Muss ich das ja einmal klar machen. Also stellen Sie vor, ich beschließe jetzt, meinen rechten Arm zu heben. Nein, ich tue was anderes. Ich beschließe, mich einen Schritt nach links zu stellen. Ich habe nämlich... Dann steigert sich die Aufmerksamkeit im Zuhörerkreis um 19%. Also stellen Sie mal vor, ich ginge 2 Schritte. Wenn ich dann 10 Schritte gehe, wäre ja nicht auszuhalten. Also ich kehre wieder zurück. Also angenommen, ich beschließe, ich will einen Schritt nach links gehen. Das ist ja ein geistiger Akt. Ein geistiger Akt, dieser Beschluss. Wie kommt es denn, dass dieser geistige Akt in die Nervenbahn läuft und von den Füßen dann tatsächlich ausgeführt wird? Das ist ein tiefes Rätsel. Angenommen hat Sir John Eccles das Liaison-Gehirn, das an dieser Stelle vermittelt zwischen den beiden. Aber lassen wir das. Darüber kann man unterschiedliche Theorien entwickeln und ich bin nun wahrlich kein Mediziner. Aber es gibt ein Bild bei John Eccles, an dem man sich das auch laienhaft klar machen kann. Er unterscheidet Orgel und Organist. Das Bild hinkt ein wenig, aber es ist anschaulich. Das ist für ein Bild schon einmal gut. Aber nun müssen Sie sich einen besonderen Organisten vorstellen. Nicht so einen Organisten, der am Freitagnachmittag zur Orgel emporklettert, um die Choräle für Sonntag zu üben, die Register durchzuprobieren, Manuale und Pedale einander zuzuordnen und also zu üben, sondern einen Organisten, der sozusagen mit der Orgel verwachsen ist, der in der Orgel wohnt, der anderswo gar nicht zu sehen ist. Dieser Organist hat nur eine Möglichkeit, sich zu äußern, nämlich über sein Instrument. Über die Art, wie er die Register zueinander ordnet, Manuale und Pedale, das Hauptwerk und das Rückpositiv, wie er alle diese Dinge, die Möglichkeiten, die eine Orgel hat, einsetzt. Das macht der Organist. Auf diese Weise kann der Organist sich äußern. Anders kann er sich nicht äußern, ist auch gar nicht zu sehen. Er ist sozusagen in seine Orgel eingeschlossen und andersherum. Also ohne die Orgel wäre der Organist stumm. Ohne den Organisten blieb die Orgel, und wenn sie noch so ein großartiges Werk wäre, tot. Es käme kein einziger Ton heraus. Und so, in dem Ineinander von eigentlich Geist, ich, Person, gleich Organist, und Orgel sieht John Eccles den Menschen. Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Orgeln. Große Orgeln von Genies gebaut, wie etwa die Silbermann-Orgeln. Und dann gibt es bescheidene Orgeln, so wie ein Positiv. Die Instrumente sind verschieden. Das Instrument, das solch ein Genie wie Einstein hatte, ist eben ein anderes Instrument, als wir kleinen Marschierer, wir normalen Menschen so uns zu eigen geben können. Dann gibt es Menschen, ich denke jetzt etwa an Bethel, an diese Anstalt, wo es schwerstbehinderte Kinder gibt, wo man sagen müsste, die haben gar kein richtiges Instrument. Das sind nur ein paar Pfeifen und die Pfeifen sind dazu noch verbogen und nicht aufeinander abgestimmt. Die können nur einen schrillen und quäkenden Ton abgeben. Im Dritten Reich hat man gesagt, das sei lebensunwertes Leben. Sir John Eccles hätte gesagt, was ist das für ein Unsinn? Bedenkt den Organisten. Diese Organisten haben nur Instrumente, die man gar nicht ernsthaft Instrumente nennen kann. Aber das lebensunwertes Leben zu nennen, ist eigentlich ein ungeheurer Unsinn. Also Orgeln gibt es unterschiedlicher Qualität. Es kann auch das geschehen, dass eine Orgel ganz neu aufgebaut worden ist, und für den nächsten Sonntag ist das erste große Orgelkonzert geplant und dann kommt ein schlimmes Unwetter, ein Gewitter und der Blitz schlägt in die Kirche ein und in die Orgel hinein und die Register verbrennen und die Pfeifen schmelzen und die ganze Orgel ist noch gar nicht recht zu klingen gekommen und schon ist sie zerstört. So ist das wohl, so könnte man das vergleichen. Wenn junge Menschen, bei denen es mancherlei Begabung gibt, die melden sich und zeigen sich, aber das Instrument wird ihnen entrissen. Das ist für meine Frau und mich doch ein tiefer Einschnitt in unserem Leben, als wir in der Bordeaux, dort in der Morgue, wie die Franzosen sagen, in der Leichenkammer, unseren 19-jährigen Sohn, der tödlich verunglückt war, noch einmal gesehen haben. Ja, da waren mancherlei Begabungen. Manches, was man von dem Organisten noch erwartete, aber sein Instrument war vernichtet. Und da steht man vor der Ungeheuerlichkeit, die die Bibel in den Satz fasst, der Tod ist Feind. Feind ist der Tod. Und keine harmonistischen Wendungen. Er ist der Feind und dass er das darf, einem Organisten, der kaum zur Entfaltung gekommen ist, das Instrument so zu zerschlagen, das ist ein ungeheurer Vorrang. Und wenn das Instrument zerschlagen ist, dann sehen wir den Organisten nicht mehr, wir hören ihn nicht mehr. Wir könnten sogar der Meinung sein, vielleicht existiert er nicht, vielleicht hat er nie existiert. Was geschieht denn, wenn Menschen sterben? Wir haben das Bild vom Organisten und Orgel. Da muss man sagen, ich werde vor meinen Herrn und Schöpfer, vor den Baumeister, vor den Schöpfer des Organisten und den Baumeister der Orgel gerufen und werde gefragt, welche Melodie ich eigentlich in meinem Leben gespielt habe. Das ist die Frage am Ende unseres Daseins. Was hast du eigentlich für Musik gemacht? Welche Melodien hast du gespielt? Vielleicht bis zum Erbrechen immer wieder dasselbe in unendlicher Monotonie. Oder vielleicht Fugen, eine unendliche Jubelfuge zur Ehre Gottes. Was hast du gespielt? Was war die Melodie deines Lebens? Danach werden wir einmal gefragt, du Organist, was hast du mit deinem Instrument getan? Das wird einmal geschehen. Ich möchte aber in einem kleinen Exkurs das nochmal unterstreichen. Dieses Nicht-Identisch-Sein von Organist und Orgel, dass man das unterscheiden muss und voneinander abheben. Ich habe vor vielen Jahren aus der DDR ein Buch geschickt bekommen über den Tod, das war noch ganz atheistisch geprägt, hatte aber durchaus humane Züge und da wurde erzählt von einer Tante, die im Krankenhaus liegt und eigentlich im Koma sich schon befindet. Sie ist absolut unansprechbar und gibt keinerlei Zeichen mehr von sich. Und zwei Nichten sitzen rechts und links von ihrem Bett und schauen sich die Hand der Tante an. Und da hat sie einen brillanten Ring. Und da steigt in den Nichten die Frage auf, was wird wohl aus dem Ring werden? Dem Ring unserer Tante. Das Interesse an der Tante konzentriert sich auf den Ring. Und dann verlassen die beiden für kurze Zeit das Zimmer. Und dann, so wird dort berichtet in dem Buch, als sie zurückkommen, ist etwas Seltsames geschehen. Die Tante hat, man weiß gar nicht, wie das möglich war, ihren Ring vom Finger gezogen, hat ihn neben die Hand auf die Bettdecke gelegt und hat sozusagen gesagt, da, bitteschön, ich präsentiere euch das, wonach ihr so gierig seid. Und dann stand in dem atheistischen Buch der DDR, man solle doch umsichtig und vorsichtig und behutsam mit sterbenden Menschen umgehen. Man wisse gar nicht, was sie alle mitbekommen. Ich habe vor Jahren mal zu diesem Thema in Marburg gesprochen. Da gibt es ja bei den Diakonissen ein großes Krankenhaus. Und eine Diakonisse erzählte mir, sie hätten einen Koma-Patienten gehabt, einen jungen Mann, der mit dem Motorrad verunglückt war und der lag im Koma. Die Diakonissen haben sich nicht sehr viel daraus gemacht. Sie haben ihm Lieder gesungen, sie haben ihm Jesusworte gesagt und nach Monaten wird dieser Koma-Patient wach und der erste Satz, den er sagt, heißt: Jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Ich war an der Stelle, kommt alles darauf an, bei Hospizbewegung und Seelsorge und Sterbebegleitung, dass wir realisieren, was Menschen noch mitbekommen und was wir ihnen dann zu sagen haben und welche Botschaft sie noch erreichen kann. Ich will Ihnen noch ein Beispiel lesen. Das darf man zwischendurch ja auch einmal. Aus den Anstalten Hefata in Treisa. Und der Pfarrer Paul Le Sœur, ein bekannter Mann, berichtet, was ihm der dortige Direktor erzählt über das Sterben eines der schwächsten, armseligsten Glieder dieser Anstalt. Etwa 20 Jahre lang wurde in unserer Anstalt ein Mädchen namens Käthe gepflegt. Es war von Geburt an geistesgestört und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch mal einen Schrei aus, andere Lebensregungen hatten wir an ihr in den langen Jahren nie wahrgenommen. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Auch körperlich wurde das Mädchen immer elender. Da rief mich eines Morgens unser Arzt an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, die liege im Sterben. Als wir in die Nähe des Sterbezimmers kamen, fragten wir uns, wer wohl Käthe in ihrem Zimmer die Sterbelieder dort singe. Es war in dem Diakonissenkrankenhaus üblich, wenn jemand starb, dann stellten sich Leute in dem Zimmer auf und sangen Choräle und sangen Lieder und sagten Bibelsprüche. Wer der Käthe wohl die Sterbelieder singe? Als wir dann in das Zimmer traten, trauten wir unseren Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selbst die Sterbelieder. Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Der Arzt, der Dr. W., erklärte immer wieder: Medizinisch stehe ich vor einem Rätsel. Durch zahlreiche Hirnhautentzündungen sind derartig schlimme anatomische Veränderungen in der Hirnrinde eingetreten, dass es völlig unbegreifbar ist, wie das sterbende Mädchen plötzlich klar und deutlich und mit Verständnis singen kann. Eine merkwürdige Geschichte. Aber eine Geschichte, die zu dem Bild von Sir John Eccles gehört. Nicht zu dem Bild von Virchow. Dass das eigentliche Ich des Menschen nicht identisch ist mit einem entstellten Instrument und dass es sogar Stunden geben kann. Es gibt mehr von diesen Beispielen, Sterbestunden, wo plötzlich der Organist der Orgel mächtig wird. Wie? Das ist ein tiefes Rätsel, medizinisch gesprochen, vielleicht sogar geistlich gesprochen, ein Geheimnis. Was geschieht, wenn Menschen sterben? Der Organist wird vor seinen Herrn und Schöpfer gerufen und gefragt: Was hast du für eine Musik gemacht in deinem Leben? Was geschieht, wenn Christen sterben? Wir haben schon gesagt, Christen sind keine eigene Gattung Mensch, aber sie sind Menschen, denen eine Dimension erschlossen ist. Die Dimension des, woher sie eigentlich kommen und zu wem sie eigentlich gehören. Ich will zunächst ein paar biblische Aussagen zusammenstellen, nur ein paar. Jesus sagt zu dem Schächer: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Wort Paradies will ich jetzt nicht sagen, das ist für die Juden das der Zwischenzustand. Aber entscheidend ist mit mir. Jesus, der Sterbende, nimmt einen von den beiden mit
in Gottes Reich. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit mir. Oder da wird von dem armen Lazarus gesagt, als er starb, da wurde er getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Schoß meint nicht das, was wir unter Schoß verstehen, wo eine Mutter das kleine Kind auf den Schoß nimmt, sondern Schoß ist in dem griechisch-hebräischen Denken jener Vorgang, wo man beim Essen hintereinander liegt. Einer schließt sich an den anderen um einen runden Tisch und man liegt auf Polstern. Und dann ist ganz klar, hier liegt der eine und das ist der Kopf. Und dann schließt sich der zweite daran an mit seinem Kopf. Und der Kopf von B kommt dann etwa zu liegen auf der Höhe der Brust von A. Und der Kopf von C auf Höhe der Brust des Schoßes von B und so weiter. So ist das zu verstehen, dass bei Johannes der Jünger, den Jesus lieb hatte, an der Brust Jesu lag. Wenn man die mittelalterliche Malerei ansieht, da sieht man da die groteskesten Verzerrungen, wie der Kopf da umgebogen wird und auf die Seite Jesu geschoben. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. So lag man da um einen runden Tisch herum und griff nach vorn, aber lag immer beieinander. Und in der Geschichte wird gesagt, dass der Petrus den Lieblingsjünger anstößt und sagt, nun frag doch mal den Herrn, du bist doch direkt sozusagen in unmittelbarer Nähe zu ihm. Also Abraham Schoß, das Bild der Tischgemeinschaft im Reich Gottes beim Lazarus. Paulus hat das am einfachsten formuliert, ich habe Lust abzuscheiden und Synchristo zu sein, mit Christus zusammen zu sein. Der Himmel ist nicht dies und das. Der berühmte Professor Adolf Schlatter erzählt vom Sterben seines Vaters, das ihn über Wochen hinzog, dass die Mutter einmal dem sterbenden Vater jenen Vers vorlas von den Perlentoren und goldenen Gassen und von all dieser Herrlichkeit. Und dass der Sterbende eine abwehrende Handbewegung macht und sagt, was soll mir dieser Plunder? Plunder ist das goldene Gassen. Krusch, sagen die Schwaben. Ich will doch nur eins am Hals meines Vaters hängen. Das ist Lukas 15, der verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Was sollen goldene Gassen und Perlenchore? Der Kern ist, am Hals des Vaters zu hängen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ein Wort hat mich nie losgelassen, als wir ans Familie an dem geöffneten Sarg des Schwiegervaters standen. Er war an Krebs gestorben, noch relativ jung. Da sagte die Schwiegermutter, der Schwiegervater war ein lebendiger und aktiver Christ gewesen, jetzt sieht er ihn. Jetzt sieht er denjenigen, an den er geglaubt hat und dem sein Leben eigentlich gehört. Das geschieht, wenn Christen sterben. Es ist nicht so, dass der Tod noch dazwischen kommen könnte. Denn wer in Jesus Christus ist, der ist durch den Tod hindurch, denken Sie an das Haupt und das Glied, lebt schon in einer österlichen Wirklichkeit. Luther hat einmal das schöne Wort gesagt, mit wem Gott geredet hat. Es sei ein Gericht oder Gnade, der ist gewiss unsterblich. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann stehen wir in einem lebendigen Gespräch mit Jesus Christus. Und es wäre ja geradezu lächerlich, wenn Jesus Christus sich durch solch eine besiegte Größe wie den Tod dieses Gespräch unterbrechen ließe. Es ist ein bleibendes und ewiges Gespräch, das hier beginnt, wenn wir bei Jesus Christus sind und mit ihm verbunden. Jetzt sieht er ihn. Der Professor, der Theologe Rudolf Bohren hat nach dem Tod seiner Frau ein Buch über den Tod geschrieben und da sagt er im Vorwort, zur Gemeinde Jesu Christi, da gehören auch die Toten, aber sie gehören nicht als Tote dazu. Biologisch sind sie tot, aber für die Gemeinde sind sie nicht tot. Ich war, wenn wir Gottesdienst halten, darüber muss man mal gesondert predigen, das machen wir mal irgendeinen Sonntag. Dann ist ein Gottesdienst immer dreistöckig. Hier unten sitzen wir, Schönblickgemeinde mit Gästen. Darüber diejenigen, die schon bei Jesus Christus sind, die jubeln mit und freuen sich mit. Und darüber die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ein Gottesdienst ist jedenfalls eine dreistöckige Angelegenheit. Und nicht nur etwas, das da oben mit dem Dach zu Ende wäre. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die gehören zur Gemeinde. Und die ganze Gemeinde ist eine große Einheit. Unter einem und demselben Dach, es macht da unterschiedliche Stockwerke geben. Und für uns ist es unmöglich, von dem einen Stockwerk ins andere zu gelangen. Aber es ist die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Der Hebräerbrief spricht von der Wolke der Zeugen. Da werden all die Väter des Alten Testamentes und die Mütter aufgezählt. Und die legen sich alle wie eine Wolke herum um die Gemeinde des Hebräerbriefs, die in mancherlei Anfechtungen und Nöten steht, und machen ihr Mut. Also man muss das so sagen, die Wolke der Zeugen, das ist der Fanclub des, was wollen Sie haben? Also Stuttgart. Stuttgart ist im Augenblick ganz gut drauf. Also wenn da der VfB spielt, dann sind die Fans drumherum und die Fans, die schreien und machen Mut, haltet durch, ihr kommt zum Sieg. Und so sind wir von einer Wolke der Zeugen umgeben, die uns motivieren und uns nach vorne treiben, uns zu Jesus Christus hindrängen. Biblische Aussagen. Was geschieht, wenn Christen sterben? Sie stehen ein Stockwerk höher. Ein Theologe hat in einem englischen Buch einmal gesagt, they are nearer to God. Sie sind näher bei Gott, wie wir uns das vorstellen. Egal, ich habe jetzt das nächste Stichwort aufgeschrieben, das ist das große Wartezimmer. Das große Wartezimmer. Es ist ja das Ganze noch nicht da. Origenes, der Kirchenvater, hat gesagt, Jesus, auch Jesus wartet noch. Wie könnte Jesus den Wein der Freude trinken, solange er sich noch kümmern muss, solange er noch betrübt wird von seinen Kindern hier auf Erden, solange die noch nicht dabei sind. Jesus wartet, Abraham wartet, diejenigen, die uns vorangegangen sind, die warten. Vollkommene Freude gibt es erst, wenn kein Glied der Gemeinde mehr fehlt. Origenes sagt, wenn wir darüber gehen, dann werden wir warten, so wie wir jetzt erwartet werden. Wir sind Erwartete. Wir sind Erwartete von der Wolke, die uns vorangegangen sind. Und worauf wartet diese ganze Schar? Die ganze Schar wartet auf die große Zukunftsmusik des Reiches Gottes. Wenn die neuen Instrumente kommen, wenn jene armen Kinder in Bethel dann eine große Silbermann-Orgel nicht nur bekommen, sondern sie auch spielen können, wenn dann das Ganze voll ist vom Lobgesang Gottes, eine unendliche Jubelfuge, eine neue Kommunikation, eine neue Leiblichkeit, wenn wir dann zu Jesus Christus kommen. Ich fasse das ganz kurz, das mache ich aber nur stichwortartig, das wäre ein eigenes Referat. Dann kommen wir zu Gott. Wir haben Augen und hinter den Augen steht die Verheißung, dass wir einmal Gott schauen werden. Gott schauen und mit ihm sprechen. Ich komme zu mir selbst. Also was die Psychologen alles über Selbstfindung mit sich selbst identisch werden und so erzählen, das ist im Grunde falsch. Als Christ bin ich im Streit mit mir, alter und neuer Adam in einer Person. Und das ist eine schwierige Existenz in mancher Situation. Und darüber soll man nicht hinwegspringen und träumen. Aber dann komme ich zu mir. Und dann komme ich zu den Schwestern und Brüdern, zu den anderen. Ich sage jetzt mal simpel. Da ist man in der Ewigkeit und da kommt einer auf einen zu Und auf einmal sagt man, ach, das bist ja du. Mensch, wie schön du geworden bist. Beinahe hätte ich dich nicht wiedererkannt. Jetzt kommt die Idee, die Gott gehabt hat, von Ewigkeit her mit jedem von uns. Diese Idee kommt jetzt zur vollen Gestaltung. Wir kommen zu uns selbst und wir kommen zu den anderen. Wir kommen zur Welt, zu der neuen Welt, zu der neuen Schöpfung. Wie die aussieht, wissen wir nicht. Nur, dass die ganze Kreatur verwandelt wird in die Herrlichkeit Gottes. Also theologisch würde ich sagen, da gibt es eschatologische Elefanten. Und die kann ich Ihnen nicht beschreiben. Wie viele Beine die haben und wie es mit dem Rüssel ist. Und so, aber diese ganze Schöpfung, die Gott investiert hat, sie wird er in eine neue Schöpfung hinein verwandeln. Mein Freund Paul Deitenbeck war der festen Überzeugung, im Himmel würde er seinen Hund wiedersehen. Ja, wieso denn auch eigentlich nicht? Es wird doch die neue Schöpfung nicht ärmer und geringer und ausgedünnter sein als die alte. Wir kommen zur Welt, dann erst kommen wir wirklich zur Welt, zu der neuen Welt. Und dann kommen wir zum Fest. Und das ist das Auspacken von Weihnachtsgeschenk. Wer ein Christ ist, der hat in seinem Leben in aller Schwachheit auch dies und jenes für den Herrn Jesus getan. Also sagen wir es mal banal, ein Schuhkarton gepackt. Schön, wie kann man so Schuhkartons kriegen. Für Kinder, die noch nie zu Weihnachten beschenkt worden. Und jetzt sage ich, diesen Schuhkarton findet man in neu gestalteter Form in der Ewigkeit wieder. Da wird es einen Gabentisch geben, da werden wir Dinge entdecken, von denen wir gar keine Ahnung haben. Was wir im Namen Jesu getan haben, längst vergessen, zum Teil auch verhauen und daneben gebaut. Und er hat etwas draus gemacht. Da kommen wir zu dem großen Fest, da packen wir die Geschenke aus, die Gott selber für uns eingepackt hat in unserem Leben. Wir kommen zum Fest und wir kommen zur Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht ganz viel Zeit. Das ist ein falsches Verständnis. Griechisch würde das heißen, Ewigkeit ist das Gegenteil von Zeit. Das ist genauso falsch. Sondern Ewigkeit ist die Eigenart Gottes, der du allein der Ewige heißt. Das heißt, wir bekommen Anteil an der Wirklichkeit Gottes und werden von ihm in seine Gemeinschaft hineingezogen. Das ist das, wohin wir unterwegs sind. Wir kommen zu Gott. Das ist eigentlich alles. Das ist alles eingepackt. Das ist wie ein Komet und alles Übrige ist nur Kometenschweif. Wir kommen dann auch zu uns selber und werden endlich der. Es gibt ja Menschen, die immer Nöte mit sich selber haben. Freuen Sie sich auf den Tag, wo Sie wirklich mit sich identisch sind, ganz und rund und ohne Bruch. Wir kommen zu den Brüdern und Schwestern und manche, die wir hier schlecht verknusern konnten, die werden wir dort staunend wahrnehmen, was Gott aus ihnen und aus uns gemacht hat. Dann beginnt der große Lobgesang. Wir kommen zur Welt, zu der neuen Schöpfung. Das muss natürlich zurückstrahlen. Wenn wir uns auf die neue Welt freuen, dann müssen wir vernünftig und fröhlich und ernsthaft mit dieser alten Welt umgehen. Ob nun mit der Kultur oder mit der Gesellschaftspolitik. Wer auf die neue Welt wartet, der vergisst die alte Welt nicht. Wir kommen zum Fest, dürfen etwas für Jesus tun und wir kommen zur Ewigkeit. Das ist das Letzte und Höchste. Wir kommen zu Gott und damit zur Ewigkeit. Jetzt hat mich meine Frau erinnert, du hast am ersten Abend ein Blatt aufgelegt und dann hast du am zweiten Abend wieder aufgelegt. Und dann wurde es wesentlich stiller mit dem Blatt. Du musst am Schluss dieses Blatt doch noch einmal nehmen. Ich habe mich jetzt bemüht, 20 nach fertig zu sein, das Ganze also etwas zu raffen, um noch ein paar Worte zu diesem Blatt zu sagen. Wer als Christ wahrhaft Mensch wird, der ruft. Das. Aber bevor wir da noch 5 Minuten drüber sprechen, singen wir zunächst eine Strophe, zwar von 271, aus dem Roten Buch. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Die übrigen Strophen singen wir dann nachher. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Schluss der ganzen Woche singen wir dann den auch in diesem Buch stehenden Bach-Choral. Stimmt nicht? In diesem komischen Buch steht das irgendwie nicht drin, also lassen wir das. Mit dem Buch nehmen wir dies hier. Die erste Strophe. Jetzt. Jetzt singen wir erst nochmal und am Schluss dann die Bachsche Fassung. Den Rest singen wir nachher irgendwann. Also, wir hatten uns die Frage gestellt, sozusagen als Leitmotiv für diese Tage, wer als Christ wahrhaft Mensch wird. Wer als Mensch Christ wird, der ruft dreierlei. Das erste Wort hieß Abba. Dem müssen wir jetzt ein wenig nachgehen. Ich muss das jetzt hier noch so ein bisschen hier einpacken. Wir haben ja von den Weihnachtsgeschenken gesprochen. Abba. Ich nenne hier ein Fremdwort. Übernehme das von dem Meister, von dem ich das gelernt habe. Exzentrisch. Exzentrisch ist ein Wesen, das seine Mitte nicht in sich selber hat. Ein Wesen, das von außerhalb kommt. Das gehört zu Menschen grundsätzlich hinzu. Wir haben uns nicht hervorgebracht. Niemand von uns ist einer, der autochthon sich sozusagen aus dem Boden selbst gezeugt hätte. Wir existieren ganz schlicht als Wesen, die von außerhalb kommen. Aber wir glauben es nicht. Wir sind als Menschen immer wieder damit beschäftigt, uns in uns selber zu begründen. Zum Beispiel durch unsere Leistungen, durch unsere Qualitäten, vielleicht auch durch irgendwelche Schmuckstücke. Die ganze Fernsehwerbung besteht weitgehend darin, Mensch, mach dich zu wem. Sieh zu, dass du wer bist. Hast du was, dann bist du was. Luther hat diese Haltung ja eingekurvt in sich selbst genannt. Da, wo man nicht exzentrisch draußen ist, sondern in sich selbst. Was ist jetzt das Abba-Sagen? Das Abba-Sagen, das ist jener Ruf, den der Heilige Geist uns schenkt, wo wir heraustreten aus unserem um uns selbst Kreisen und sagen, wir preisen dich, Herr, dass wir uns dir verdanken. Mit unserer ganzen biologisch-biografischen Existenz, mit unserer geistlichen Existenz, wir verdanken uns dir. Dass ich aus mir heraustrete und aber rufe, das macht einen Menschen zu einem Christen. Das zweite ist das Wort Amen. Das Fremdwort heißt responsorisch. Der Mensch ist ein antwortendes Wesen. Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Wenn man mit einem Kind nicht spricht, wird es nicht Mensch. Ein Kind will angeredet werden. Wir leben alle davon, dass uns unsere Eltern und Verwandten mit dem Du beschenkt haben. Erst am Du werde ich ich. Menschen existieren responsorisch, das gehört schon zum Glaubensartikel. Und doch ist das Eigenartige, dass der Mensch immer wieder sich selbst auf sich beziehen will. Wenn einer Amen sagt, dann sagt er Ja zu dem Du und was da dieses Du aus meinem Leben macht. Wir haben ja gesagt, Gott ist der Autor, Sie entsinnen sich von Hamann, der Autor nicht nur eines Buches der Bibel, sondern auch der Autor unserer Biografie. Und da gibt es Seiten in unserer Biografie, die gefallen uns überhaupt nicht. Ja, das hättest du doch draußen lassen können. Amen sagen heißt bejahen, wie Gott uns führt. Amen ist für uns, ich will das nur eben erwähnen, ja normalerweise ein Schlusswort. Amen ist das Wort, das die Gemeinde erwartet, wenn da vorne jemand predigt. Amen und dann ist Schluss. Nur bei Jesus ist das anders. Bei Jesus und nur bei Jesus ist Amen bei einer ganzen Reihe von Sprüchen das Anfangswort. Leider hat Luther das nicht übersetzt. Luther hat übersetzt mit wahrlich. Johannes Evangelium wird sogar verdoppelt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist ein eigenartiger Vorgang. Da empfängt der Vater, da empfängt der Sohn vom Vater ein Wort, eine Weisung. Und dazu sagt er zum Vater gewandt, Amen. Und dann wird das Wort Amen die Drehscheibe. Dieser Drehscheibe wendet er sich dann den Jüngern und den Zuhörern zu und sagt, Amen, ich sage euch. Das Amen am Schluss unseres Lebens ist das dankbare Ja dafür, wie Gott uns geführt hat. Aber wenn wir es lernen, dass das Amen eigentlich schon am Anfang jeden Tages steht. Herr, da werde ich wachen zu dem, was du mit diesem Tag mit mir machen willst. Sag ich Amen. Amen heißt, das soll gelten. Das ist fest, das ist beständig. Amen sagen zu dem großen Autor Gottes. Und schließlich der Ruf Maranatha. Der Ton liegt hinten. Also wenn Sie Ihre Bildung zeigen wollen, Ihr Neutestament, dann sagen Sie nicht Maranatha. Dann sagen Sie Maranatha. Daran erkennt man das. Maranatha ist eine Aussageform und heißt, unser Herr kommt. Maranatha ist eine Rufform und heißt, Amen, ja, komm, Herr Jesu. So steht es in der Offenbarung des Johannes. Es ist also als ein Ruf gemeint, dass unsere ganze Existenz ausgerichtet ist auf den Tag, wo der neue Himmel und die neue Erde hereinbringt. Eschatologisch heißt das Fremdwort. Aber ich habe ja auch so ein paar Bildungsverpflichtungen, nicht? Eschaton heißt das Ende, eschatologisch heißt ausgerichtet sein auf das Endziel, auf das, worauf es eigentlich letztlich ankommt. Wir Menschen sind von Hause aus nach vorn ausgerichtete Wesen. Wenn man einem Menschen jegliche Hoffnung nimmt, verkommt er, geht er kaputt. Wir sind nach vorn ausgerichtete Menschen, so hat der Schöpfer uns geformt. Und wir sind gespannt auf das, was eigentlich kommen soll. Ich werde nie vergessen, ein Interview mit dem ganz alt gewordenen atheistisch-marxistischen Philosophen Ernst Bloch. Und Ernst Blochs Philosophie war immer die Philosophie des noch nicht. Das heißt, wir treten immer in neue Räume. Und nun stand der Ernst Bloch kurz vor dem Tod. Und man fragt ihn, was sagen Sie denn vom Tod? Ja, sagte er, darauf bin ich ungeheuer gespannt. Ob da nicht auch mein Satz noch nicht gelten wird und sich Pforten auftun, wohin auch immer. Mehr konnte er nicht sagen. Aber es war sehr eindrücklich von diesem alt gewordenen marxistischen Philosophen, in Tübingen lebte er ja, Ernst Bloch, zu hören. Ich bin so gespannt auf das, was dann geschieht, wenn dies mein Leben zu Ende ist. Wir Christen brauchen da nicht bloß vage Hoffnungen zu haben, sondern wir dürfen hoffend sein auf die Vollendung, auf das Reich. So, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist ein Christ? Dann sage ich ganz einfach, das ist ein Mensch, der von Jesus her die Fähigkeit bekommen hat, wie ein Baby zu Gott zu sagen, Abba. Abba, von dir komme ich her. Ich lebe nicht aus mir selbst. Mein Zentrum, das liegt in dir, Abba. Ein Christ, das ist ein Mensch, der zu der Führung Gottes in seinem Leben, zu der Art, wie Gott unsere Biografie schreibt, von vorn weg und am Schluss, wie in einer Klammer, Amen sagt, das ist gewisslich wahr. Herr, so machst du's recht. Ein Christ ist ein Mensch, dessen Horizont diese Welt nicht alleine ist. Dessen Horizont über diese Welt hinausgeht, ohne diese Welt zu verachten. Unterwegs und wartend ist auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi, wo er kommt und alles neu macht. Das wünsche ich uns, ob Sie die drei Fremdwörter behalten oder nicht. Sie machen einen Christen aus, dass er Abba sagt, dass er Amen sagt, dass er Maranatha ruft. Das macht einen Menschen zu einem Christen und einen Christen zu jemand, der den Grund und das Ziel seiner Existenz in Jesus Christus, dem Kommenden, Herrn und Retter der Welt findet. So habe ich doch meiner Pflicht genügt, dieses Blatt wenigstens untergebracht. Damit bin ich am Schluss.